Wir starten. Heute spreche ich über einen Mann. Es ist gar nicht gegangen. Der eine große Mauer bauen wollte. Nicht über den Präsidenten Donald Trump. Einer der wichtigsten Männer dieser Welt, sondern über einen unbedeutenden Knecht am babylonischen Hof des Königs Artaxerxes. Ja, jetzt verpasst ihr das schöne Bild von Donald Trump. Irgendwas geht hier nicht. Egal. Ihr wisst, wie er aussieht, oder? Der Blondschopf da und so. Ihr habt ja das letzte Mal die Predigtserie über das Buch Nehemia begonnen. Und hier eine ganz klitzekleine Repetition. Das irritiert mich irgendwie. Sorry. Ja, also das ist nicht der Blondschopf Trump. Jetzt, hä? Super. Aber eben, wie gesagt, es geht um Nehemia, nicht um Trump. Also eine kleine Repetition, das Buch Nehemia geht um den Wiederaufbau der Mauer Jerusalems. Die Mauer wurde in einer Rekordzeit wieder aufgebaut. Und in diesem Buch finden wir ganz viele göttliche Prinzipien. Zum Beispiel, sich anstecken lassen von der Not des Herzens Gottes für einen gewissen Zustand. Es geht in dem Buch um Gebet. Es geht um eine Vision entwickeln, ein Team bilden, um Widerstand trotzen und um einiges mehr. Das werden wir in den nächsten paar Wochen miteinander etwas unter die Lupe nehmen. Heute geht es darum, wie alles begann und wie alles beginnt. Nämlich das Herz Gottes für eine bestimmte Not zu spüren und sich davon motivieren zu lassen. Nehemia lebte am Hof des Königs Artaxerxes im Exil. Er war der Mundschenk des Königs und er hatte eigentlich einen super guten Job. Er hatte eine verantwortungsvolle Stelle. Der König vertraut ihm seine Gesundheit und sein Wohlergehen an. Und dieser Job war recht mit hohem Ansehen verbunden. Also Nehemia ging es eigentlich trotz Exil richtig gut. Er hatte ein schönes Leben. Eines Tages kam ein Bruder und einige Juden aus seiner alten Heimat zu Besuch und Nehemia fragte sie. Wir lesen weiter, wie es weitergeht, gerade in der Bibel. Ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großes Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia 1:1-4. Diese eigentlich harmlose Frage, die berührte Nehemia ganz tief. Es war nicht so eine Frage, wie wir oftmals sagen, und wie geht's, ohne eine echte Antwort zu erwarten oder ohne Interesse. Nein, Nehemia interessierte es wirklich. Sonst hätte er einfach gesagt, oh, das tut mir leid. Das ist wirklich nicht lustig, ich werde dann mal für dich beten. Nein, Nehemia ging es richtig zu Herzen. Wir haben gelesen, er setzte sich, er weinte hemmungslos. Und das nicht nur so schnell, sondern tagelang. Er wurde von einer tiefen Leidenschaft, von einem tiefen Leid erfasst für sein Volk, für die Stadt Jerusalems. Diese Not bestürzte ihn richtig gehend. Nicht nur einen Moment lang, sondern richtig lange und es trieb ihn zu Taten. Er machte die Not anderer zu seiner persönlichen Not, genauso wie es Gott schon seit eh und je gemacht hat und immer noch tut. Gott hat immer Menschen gesucht und sucht auch heute noch nach Menschen, die sich von seinem Herzen für etwas anstecken lassen, die sich eine Last oder eine Verantwortung auf die Schultern legen lassen für das, was Gottes Herz bewegt. Kennen wir so etwas? haben wir auch schon den Herzschlag Gottes gespürt für etwas. Kennen wir eine Not über eine Situation, die nicht unsere eigene ist, die uns richtig beschäftigt und nicht mehr loslässt? Gottes Werk beginnt nämlich immer in unseren Herzen. Wir können und wir müssen die Welt nicht retten, das hat Jesus ja schon getan. Aber wir können uns mit ihm eins machen für die Not dieser Welt, für das Anliegen, das er hat auf dieser Welt. Wir sind die einzigen Hände und Füße, die Gott hier auf der Erde hat, heißt es so schön. Ich zitiere die Teresa von Avila. Sie hat gesagt, Christus hat keinen Körper außer deinem. Keine Hände, keine Füße auf der Erde außer deinen. Es sind deine Augen, mit denen er sieht. Er leidet mit dieser Welt. Es sind deine Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun. Es sind deine Hände, mit denen er die Welt segnet. Christus hat jetzt keinen Körper auf der Erde außer deinem. Ich ergänze, wir alle zusammen sind sein Leib. Wir sind ja nicht Einzeltäter, sondern wir brauchen einander. Wir alle zusammen sind der Leib Christi und wir sollen dieser Welt unseren Jesus zeigen. Es hat schon immer Menschen gegeben, die sich ganz speziell für Gottes Sache eingesetzt haben, die große oder kleine Dinge leisteten und einen Auftrag in dieser Welt von Gott übernommen haben. Diese Menschen haben sich meistens irgendetwas wirklich kosten lassen. Sicherlich habt ihr schon mal den Namen gehört von John Knox. Es ist dieser Schotte, der betete, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Ihm war es also sehr ernst. Er ging dann auch als einer der bedeutendsten Reformationen Schottlands in die Geschichte ein. Jemand hat gesagt, wenn es nichts gibt, wofür du sterben würdest, dann hast du auch nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Wenn es nichts gibt, wofür du sterben würdest, dann hast du auch nichts, wofür es sich zu leben lohnt. In unserer heutigen Zeit des Radikalismus ist das natürlich eine gefährliche Ausgabe. Aber ich denke, es prägt etwas von dieser Radikalität, von dem alles hinzugeben. Wir werden heute anders geprägt. Eher so nach dem Motto, nur nichts übertreiben, in allem eine gesunde Balance. Und das finde ich auch gut so. Das ist auch so, aber wenn wir Gottes Herz spüren, dann können wir nicht mehr so ganz neutral bleiben. Denn Gottes Herz ist auch nicht neutral. Jesu unschuldiger Tod, den wir vorher mit dem Abendmahl auch gefeiert haben, das war auch ziemlich radikal. Das war nicht einfach so neutral. Diese glühende Retterliebe, die ist total radikal. Es ist und bleibt diese glühende Retterliebe, die uns motivieren soll. Ich glaube nicht, dass wir buchstäblich sterben sollen. Die Bibel kennt so etwas wie sich einen Platz im Paradies, im Himmel erkaufen durch einen Märtyrertod überhaupt nicht. Aber die Bibel kennt schon etwas von dem sich selber sterben. Ich glaube, etwas von dieser Haltung, die Paulus in Galater 2,20 ausdrückt, täte uns allen gar nicht so schlecht. Paulus hat gesagt, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich finde es so, die Message-Übersetzung drückt es ganz schön aus. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Mein Ego ist nicht mehr zentral. Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt lebe, ist nicht mein, sondern ich lebe es durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich gegeben hat. Mein Ego ist nicht zentral. Das muss ich mir auch immer wieder in Erinnerung rufen. Hey, es geht nicht um mich, es geht um etwas Größeres. Und das Tolle in dem, wenn wir uns von Gottes Sache anstecken lassen, dann erdrückt uns das nicht. Es macht uns frei. Es ist nicht, dass wir nachher geknickt oder belastet daherlaufen müssen. Jesus hat nämlich gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus legt uns nicht eine Last auf und nachher schleppen wir darum und mögen fast nicht mehr. Er ist es, der uns motiviert. Er ist es, der uns Kraft gibt. Er ist es, der letztendlich die Verantwortung trägt. Aber er möchte uns an seiner Sache beteiligen. Da, wo er uns eine Leidenschaft gibt, da möchte er uns dran beteiligen. Und das ist doch eine doppelte Befriedigung. Wir spüren eine Beteiligung, wir spüren eine Last, besser gesagt. Und er möchte uns beteiligen, wir können etwas machen. Und wir können so in unsere Bestimmung hineinkommen. Und wir werden gesegnet und ein Segen sein. Das ist doch eine doppelte Freude. Ganz in dem Sinn von der Aufforderung, die Jesus gesagt hat in Matthäus 6, 33 und 34, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Dann wird er uns mit allem anderen versorgen. Das habe ich schon x-mal erlebt. Wenn ich mich um sein Anliegen kümmere, dann kümmert er sich um meins. Und ratet mal, wer kann es besser, sich um meine Anliegen zu kümmern? Ich oder er? Ja, logisch er. Ich habe das schon x-fach erlebt. Ich kann mich gut erinnern, als wir relativ frisch verheiratet waren und Jürgen seinen guten Job als Elektroniker in der Gaswarenbranche aufgab. Das hieß kein Firmenauto mehr, eine ziemliche Lohneinbuße, um nachher Pastor zu sein. Hat mein Vater, der ja eigentlich sehr ein friedfertiger Mensch ist, hat ihn zitiert. Und er hat gesagt, Bürschli, mit diesem Lohn wirst du niemals eine Familie ernähren können. Mach das nicht so quasi. Der konnte das überhaupt nicht verstehen. Und lustig ist, dieses Jahr hat mein Vater einmal angerufen und hat gesagt, er sei schon stolz auf Jürg, dass wir hier sogar ein Haus kaufen konnten. Ich weiß zwar nicht, wieso mein Vater deswegen stolz sein muss auf ihn, er hat überhaupt nichts damit zu tun, aber er hat gemerkt, dass es uns nicht so schlecht geht, dass Gott ein treuer Versorger ist, dass er wirklich über die Maßen gibt, über Bitten und Verstehen. Nun zurück zu Nehemia. Er wollte also die Mauern Jerusalems aufbauen und er hat sich auch seinen guten Job kosten lassen dafür. Er wollte selber dabei sein. In diesem Wiederaufbau. Wiederaufbau gibt es in verschiedener Hinsicht. Hier ging es um die Mauer, aber es kann auch sein Wiederaufbau in unserem Leben. Manchmal ist es gut, wenn wir auch über die Bücher gehen und uns vielleicht erschüttern lassen über die Ruinen in unserem Leben. Kennst du das? Hast du schon mal mit Jesus darüber gesprochen? Wo da Mauern wieder aufgebaut werden müssen. Oder vielleicht auch im umgekehrten Sinn, Mauern abgerissen werden müssen zwischen Menschen und dir. Jesus möchte zuerst uns wiederherstellen. Wiederaufbau, Wiederherstellung geschieht nur mit Menschen, die ganz sind. Deswegen ist es so wichtig, dass unser Herz zuerst wiederhergestellt wird. Dass wir bei Jesus das abholen, was er uns geben will. Dass wir heil werden. Dass wir gesunden am inwendigen Menschen. Es gibt wohl kein größeres Zeugnis in dieser Welt als wiederhergestellte Menschen. Menschen, die kaputt waren und durch Jesus wieder ganz wurden. Ehen, die zerbrochen sind und durch Jesus wieder ganz wurden. Menschen, die gestrandet sind und durch Jesus wieder heil wurden. Und mit solchen Menschen baut Jesus Geschichte. Das Buch Nehemia ist ein Buch der Wiederherstellung. Und Wiederherstellung, das ist zutiefst Gottes Ding. Das ist sein Anliegen. Das ist ein sichtbares Treue von Gottes Macht und Güte und Liebe. Er möchte nicht nur, dass wir zu gesellschaftlichen Nehemias werden. Er möchte zuerst unser persönlicher Nehemia sein. Ganz uns wiederherstellen in unserer Persönlichkeit. Bevor wir von Herzen Gottes bewegt werden können, muss nämlich unser Herz gesund werden, wie schon gesagt. Aller Mängel möchte er stillen. Überfließendes Leben möchte er geben. Und aus diesem können wir agieren. Luther soll mal gesagt haben, mir ist bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wir alle haben eine sündige Natur mit auf die Welt bekommen. Aber durch Jesus sind wir neu geworden. Gott sei Dank hat er etwas ganz Neues in uns geschaffen. Und dieses Neue muss durchdringen in uns. und lass uns die Not der Welt gerade auch kalt. So sind wir nun mal wie egozentrische Menschen. Wenn wir nicht von der Liebe Gottes bewegt werden, dann ist eben unser Ego im Zentrum. Aber wir haben vorher gelesen, es soll nicht mehr um mein Ego gehen. Jesus lebt in uns und das ist wir haben somit ein ganz anderes Potenzial. Gottes Liebe soll uns zu Dingen antreiben. In Nehemia lebte, was wir im 1. Korinther 12, 36 lesen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle Glieder mit. Das ist nur mit einem erneuerten Herzen möglich. Sonst geht uns die Not der anderen gerade so vorbei. Aber wenn wir Gottes Anliegen spüren, wenn wir spüren, wie gut er es mit uns und mit allen Menschen meint, dann lassen wir uns davon anstecken. Dann leiden wir mit anderen Menschen mit. Das habe ich selber mal ganz eindrücklich erlebt. Sogar Jahre nach meinem Unfall habe ich noch Menschen getroffen, die mir gesagt haben, sie hätten intensiv für mein Überleben und für meine Wiederherstellung gebetet. Jemand hat sogar gesagt, und ich kannte diese Person nicht mal persönlich, sie hat sogar gesagt, sie hätte für mich gefastet, dass ich überlebe. Das hat mich so berührt, habe ich gedacht, wow, die hat ja nichts davon, die kennt mich nicht mehr persönlich, aber die hat sich irgendwie vom Herz Gottes treiben lassen. Ich bin ihr natürlich sehr dankbar, dass ich noch lebe, also Gott natürlich, dass ich noch lebe. Mir ist absolut klar, wir können nicht für alles und alle beten und fasten und weiß ich was, sonst wären wir schon längst arbeitslos und verhungert. Deswegen ist es eben gerade so wichtig zu spüren, was ist dran für mich. Nehemia wusste einfach, das ist jetzt dran für mich. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Aber ich weiß, dass es dem Heiligen Geist möglich ist, uns Dinge aufs Herz zu legen. Und uns zu motivieren, dass wir einfach wissen, das ist jetzt dran. Das ist jetzt mein Teil, den ich ausfüllen soll. Wir haben gelesen, Nehemia war von der Not seiner Brüder dermaßen bewegt, dass er tagelang geweint und gefastet hat. Aber er hat sich nicht nur mit der Not seiner Brüder eins gemacht, er hat sich auch mit der Ursache, dem Grund dieser Not eins gemacht. Er betete nämlich zu Gott: Hab ein aufmerksames Ohr und ein offenes Auge und hör das Gebet deines Knechtes. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Also Nehemia hat sich mit eingeschlossen, obwohl es ihn eigentlich nicht persönlich anging, aber er hat sich unter diesen Ungehorsam gestellt. Er hat gesagt, wir sind schuldig, wir haben nicht auf dich, unseren Gott, gehört, nicht so gelebt, wie du es uns gesagt hast. Wir haben uns diese Misere selber eingebrockt. Ich gehöre da dazu. Nehemia betet weiter und erinnert Gott an sein Wort und sein Versprechen, das er Mose gegeben hat. Er kannte also das Wort Gottes und er kannte auch seinen Gott. Er hat gesagt, aber denke doch daran, dass was du zu Mose gesagt hast, wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren. Auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe, ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Bitte höre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Also Nehemia hat sich unter die Not des Volkes gestellt, unter den Ungehorsam, und hat nicht irgendwie den Nachbarvölkern oder den schlechten israelitischen Leitern die Schuld gegeben. Er hat gesagt, Herr, wir haben versagt. Wir haben nicht so gehandelt, wie du gesagt hast. Aber jetzt Du bist treu. Du hast gesagt, du wirst dein Volk zurückbringen. Du bist doch noch derselbe Gott. Jetzt mach dein Wort wahr. Und wenn ich dann zum König gehe und ihm mein Anliegen vorbringe, dann schenk mir Gunst beim König. Schenk mir ein offenes Ohr für mein Anliegen. Also Nehemia hatte schon den Plan, zum König zu gehen. Und er bat Gott, dass er ihm helfe. Und hier sehen wir eigentlich den gesunden Ablauf unserer Handlung. Zuerst bekommen wir eine Last für etwas, dann beten und allenfalls fasten wir und dann treten wir in Action. Dann gehen wir dorthin, wo wir etwas machen können. Papst Franziskus hat gesagt, wir sollen die Hand an den Puls der Zeit und das Ohr auf das Herz Gottes legen. Ich finde das sehr, sehr schön ausgedrückt. Die Hand am Puls der Zeit und das Ohr auf dem Herz Gottes. Ja, was hören wir, wenn wir die Ohren auf Gottes Herz legen? Es gibt ja so viel zu tun, was wir, wenn wir die Nachrichten schauen, das könnte uns erdrücken. Es gäbe so viel Gutes, das man tun könnte. Wir sind alle überfordert und vielleicht machen wir aus lauter Überforderung gar nichts mehr. Deshalb ist es eben gerade so wichtig, dass wir unser Ohr an Gottes Herz legen und hören, was möchte er von uns? Was ist mein Teil in dieser Welt? Erwecklichen Aufbrüchen gingen immer Zeiten voraus, wo intensiv gebetet wurde. Immer hat Gott Leute gesucht, die sich von seinem Anliegen anstecken ließen. Ich habe das letzte Mal schon den Evan Roberts zitiert. Er hat gesagt, es gibt nur einen Weg, Erweckung zu erlangen, und das ist durch das Gebet, durch einmütiges Gebet. Jede Gemeinde sollte einen Gebetskreis haben. Die Menschen müssen alles Gott hingeben. Die Kraft der Erweckung liegt im Gebet. Ich glaube, wir sind uns da einig, die Kraft der Erweckung liegt im Gebet. Würden wir wohl alle sagen, ja. Aber das heißt nicht, dass wenn wir nur genug beten, dass dann Gott eigentlich verpflichtet ist, Erweckung zu schenken. Wir müssen Gott nicht von etwas überzeugen, das er eigentlich gar nicht tun will. Oder etwas zu etwas drängen. Ich sehe es gerade umgekehrt. Es ist Gott, der etwas tun will. Und er sucht nach Menschen, die bereit sind, hier in den Riss zu treten, die bereit sind, sich eine Last auflegen zu lassen, die bereit sind, sich das etwas kosten zu lassen. Es ist Gott, der uns ein Seelen gibt. Es ist sein Anliegen, dass Menschen gerettet werden. Das entspricht nicht unserer menschlichen Natur. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Die Frage ist bloß, wen findet Gott? Sind wir bereit, uns finden zu lassen? Sind wir bereit, uns anstecken zu lassen von diesem Feuer, das er geben will? Wir sehnen uns nach missionarischem Erfolg, oder? Aber sind wir auch bereit, Widerstände in Kauf zu nehmen? Davon handelt das Buch Nehemia später auch noch. Es gibt immer wieder geistlicher Aufbruch, ist nicht einfach von allem mit Juhu begleitet. Da gibt es immer wieder auch Widerstand. Nicht nur von der Welt, sondern auch von den frommen Feuerwehr, sage ich es mal. Die kommen und löschen. Hey, schön ruhig, alles schöne Ordnung und so. Aber wenn der Geist Gottes wirkt, dann geht es manchmal drunter und drüber. Und da wollen wir uns einklinken, oder? Und ich bin so froh, dass wir hier uns eins sind, dass wir mehr wollen, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Status quo. Dass wir hier einen Hunger haben nach mehr von Gott. Es ist so schön, dass wir uns eins machen und sagen, Herr, es geht uns gut, aber es reicht nicht. Wir wollen mehr. Wir wollen dich sehen. Wir wollen Jesus hoch erhöht sehen. Aber eben wie gesagt, es ist so wichtig, dass wir das Herz auf Gottes Brust legen und hören, was sagt er? Was ist sein Anliegen? Was hörst du, wenn du dein Ohr auf Gottes Brust legst, auf sein Herz? Du hörst zuerst einmal, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und so weiter. Aber dann hörst du auch, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch dich verfolgen. Wer sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. Auch das ist in Gottes Herz. Ich habe einen Siegeskranz für dich bereit. kämpfe darum. Sicher habt ihr schon von dem Mann Jim Elliot gehört. Als ich frisch gläubig war, habe ich seine Biografie gelesen und die hat mich schon recht geprägt. Jim Elliot war ein Missionar in den 50er Jahren in Ecuador zu den Guaroni-Indianern. Er wurde von diesen Indianern brutal umgebracht, zusammen mit 4 anderen Missionaren. Sie hätten sich eigentlich wehren können. Sie waren bewaffnet, diese Missionare, aber sie ließen sich umbringen. Und ein Zitat von Elliot, das hat mein Leben eigentlich wirklich geprägt. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, also der ist ziemlich clever, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Jim hat sein Leben hingegeben. Eben, er hätte sich wehren können. Er hat natürlich auf dieser Erde nichts mehr gewonnen, aber wir leben ja nicht nur für diese Erde. Seine Witwe und andere Witwen dieser Missionar haben ihr Werk fortgeführt. Und letztendlich haben sich einige dieser Indianer bekehrt und wurden zu geistlichen Leitern. In Vorbereitung auf diesen Input habe ich ein bisschen recherchiert. Da habe ich gelesen, dass die Tochter von einem dieser Missionare, die ja dann eben vaterlos war, die hat dann einen geistlichen Vater von den Indianern bekommen. Der wurde ein geistlicher Leiter und sie wollte, dass er sie tauft. Ich finde das so schön. Der Jim war nicht mehr dabei, aber dieser Mörder hat seine Tochter getauft. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Was immer wir Gott hingeben, das wird in seinen Händen zu Gold, sage ich jetzt mal. Was wir Gott geben, daraus macht er etwas. Sei es Geld, Talente. Gott hat uns so viel gegeben. Und wenn wir es ihm zurückgeben, dann gewinnen wir und alle anderen auch. Ein norwegisches Sprichwort sagt, was du bist und hast, ist ein Geschenk Gottes an dich. Was du daraus machst, ist dein Geschenk an Gott. Ich würde da zufügen, auch noch an die Welt. Wenn wir das leben, wofür wir geschaffen sind, was Gott in uns hineingelegt hat, uns anstecken lassen von seiner Leidenschaft, und er weiß ja ganz genau, welches Puzzleteil wohin passt, dann werden wir am Gesegnetsten, dann geht es uns richtig gut. Jeder von uns hat 24 Stunden zur Verfügung. Jeder von uns hat einmalige Talente und Gaben. Wir alle haben x Möglichkeiten. Was machen wir daraus? Mein Ego soll nicht mehr zentral sein, haben wir gelesen. Es geht um die Sache Gottes. Dass wir seine Mauern wieder aufbauen. Sein Reich bauen. Wenn wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen, dann geht es uns am besten und allen anderen rund um uns auch. Weil dann sind wir erst richtig glücklich, leben unser volles Potenzial und die Menschen um uns herum sind auch noch gesegnet. Uns geht's gut und wir sind gesegnet und die anderen sind gesegnet. Hey, was gibt es Besseres? Gott hat so gute Prinzipien. Das ist doch genial. Also ich fasse zusammen. Nehemia hat seine sichere Stellung, seinen super Job aufgegeben. Für Drecksarbeit, sage ich mal. Für Steine buddeln. Aber er hat den Segen Gottes darin erlebt. Er hat sich anstecken lassen von dieser Not. Er hat nicht festgehalten an seinem Superjob ein bisschen Wein gustieren, sondern er hat sich senden lassen. Die Misere seines Landes hat ihn zu Taten getrieben. Wir haben gesehen, dass Leute, die etwas für Gottes Reich bewegten, die haben es sich meistens etwas kosten, immer etwas kosten lassen. Also ich kenne jetzt keine Biografie, die besagt, da saß einer auf dem Fernsehsessel und dann hat sich die Welt bewegt. Irgendwie müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Aber das Gute ist ja eben, dass es da uns dabei nicht schlecht geht. Hey, das tut gut. Mal die Hände schmutzig machen. Die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir Gott zutrauen, dass er uns segnet? Selbst wenn wir eben mal uns aus dem Sensensessel erheben. Dass es uns gut geht. dass es letztendlich meiner Seele wohler ist, weil ich das Potenzial lebe, das Gott in mich hineingelegt hat. Hören wir Gottes Stimme? Wann hast du persönlich, wann habe ich das letzte Mal mein Ohr auf Gottes Herz gelegt und gehört, was er gesagt hat? Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Nehmen wir uns Zeit, seine Stimme zu hören. Das ist so lohnenswert. Und so ermutigend finde ich, dass Jesus gesagt hat, meine Last ist leicht. Hey, was gibt es Besseres? Sich eine Last aufzulegen lassen, aber die noch leicht ist. Und noch jemand haben wir, der uns tragen hilft, der uns motiviert. Wenn meine Kraft zu Ende ist, dann ist seine noch lange nicht zu Ende. Dann geht es erst richtig los, oder? Wenn ich kapituliere. Ja, und was hat das alles mit unserem Alltag zu tun? Ich meine, wir müssen uns immer wieder der Frage stellen, wo gibt es Ruinen in meinem Leben, in meinem Umfeld, in meiner Arbeitsstelle? Wo lasse ich mich von diesen Ruinen rufen? Oder besser gesagt, wo lasse ich mir von Gott eine Last für Zerbrochenheit von anderen oder von meiner Zerbrochenheit aufs Herz legen? Wo bin ich bereit, diese anzugehen mit Hilfe des Heiligen Geistes? Und was will ich mich das kosten lassen? An Zeit, Geld und Aufwand? Das sind Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen. Nicht einmal so schön am Sonntagmorgen, sondern das ist der Alltag. Am Morgen, wenn ich aufstehe, Herr, du hast gute Werke für mich vorbereitet. Wo sind sie? Zeige sie mir. Ich will in diesen guten Werken laufen. Nicht in x anderen guten Werken, sondern in den vorbereiteten. Und die sollen am Abend dann erledigt sein und nicht noch vorbereitet auf weitere warten. Hey, Gott hat uns für uns alles vorbereitet und parat gemacht. Das ist so gut, wenn wir in diesen Werken laufen, wenn wir uns anzünden lassen von der Leidenschaft Jesu für diese Welt. Mit dem Zitat von Eliot möchte ich schließen. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verliert. Ich meine, wir alle haben so viel hinzugeben und wir werden enormes gewinnen. Hey, ich glaube, wir werden nur so staunen, was wir alles gewinnen können. Wie unser Alltag farbig wird, wenn wir uns voll ihm hingeben. Wenn wir voll mit ihm connecten und spüren, das ist jetzt dran, dieser Weg will ich jetzt gehen. Ich möchte noch beten. Vater, ich bin so froh, dass du so gute Gedanken über uns hast. Herr, dass dein Herz wirklich einfach nur poppert und sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Danke, dass du niemanden von uns überforderst. Danke, dass du uns deine Wege zeigst. Herr, wir wollen in diesen vorbereiteten Weg laufen. Wir wollen die Mauern aufbauen, die da nötig sind zum Aufbauen, Herr. Wir wollen uns anstecken lassen von deinem Herz, Jesus. Für Brieg, für Umgebung da, für uns selber, für unsere Familie, Jesus. Wir wollen das für in dem Feuer brennen, wo du uns gibst. Herr, wir wollen spüren, was von dir dran ist. Jesus, wir als Gemeinde, jeden Einzelnen, Herr. Herr, wir wollen dein Reich sehen. Und das geht zu uns allen. Wir wollen sehen, wie dein Reich kommt. Wie du gross rauskommst, Jesus. Wie du dich kannst verherrlichen da in dem Oberwallis. Jesus, weil du bist der König aller Könige. Du bist der einzig Würdige, der auf dem Thron sitzt. Von dem, was ich mal jedes Knie wird beugen. Herr, und wir wollen hingeben, was wir nicht behalten können. Herr, zum ewigen Wert gewinnen. Herr, danke, dass das Leben mit dir so spannend ist, so kostbar ist. Danke, Herr, für das Leben mit dir, wo ein Leben in der Fülle ist, im Wohlergehen. Herr, auch wenn es manchmal etwas kostet. Herr, und du hast dich alles kosten lassen. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus, einfach für deine Gnade und Güte, dass du uns jedem Einzelnen persönlich hilfst, in dieser Woche, Herr, in diesen Werk laufen, wo du vorbereitet hast. Danke dir vielmals, Jesus. Amen. Jetzt singen wir noch.